Für den heutigen Sonntag stehen im Gesangbuch, es sind die Nummern 452, die Verse 1 bis 5, 428, die Verse 1 bis 3, 346, die Verse 1 bis 3, 295, die Verse 1 und 2, 227, die Verse 1 bis 3, 171, die Verse 1 bis 4. Und der Psalm steht im Gesangbuch unter der Nummer 737.
Thank you. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Mein Name ist Peter Rentschler vom Orde. Ich bin Pfarrer für Vertretungsdienste hier im Kirchenkreis und Polizei- und Feuerwehrseelsorger und freue mich, mit Ihnen heute diesen Gottesdienst feiern zu können. Der Wochenspruch, der uns in dieser Woche begleiten will: Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Nächsten liebe. Wer ist mein Nächster? Was habe ich mit meinem Nächsten zu tun? Darum geht es heute im Gottesdienst und auch in der Predigt. Wir wollen zusammen beten. Guter Gott, du bist gütig, du bist freundlich und liebevoll. Du gibst mir, was ich brauche, sogar mehr als das. Und alles, was du von mir erwartest, ist: gib es weiter. Sei gütig, sei liebevoll. Das klingt einfach und ist oft doch so schwer. Wo soll ich anfangen? Was kann ich tun? Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen. Die Worte aus Psalm 86 unter der Nummer 737 wollen wir im Wechsel sprechen. Herr, neige deine Ohren und höre mich, denn ich bin elend und arm. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Komm zu uns, guter Gott, und besuche uns. Schenke du uns neue Gedanken, dass wir in der Hoffnung auf dein Wort neue Wege gehen können. Schenke uns Liebe, die trägt auch in Ängsten. Schenke du uns deine Hoffnung, dass wir nicht in Hoffnungslosigkeit versinken. Schenke du uns Vertrauen, dass wir heute und alle Zeit nach deinen Geboten leben können. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel steht im ersten Brief des Johannes im vierten Kapitel. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Markus im 10. Kapitel. Als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Das haben wir gerade gemeinsam im Eingangspsalm miteinander gesprochen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Ein wichtiges Anliegen, nicht wahr? Eine Bitte, die es aber auch in sich hat. Eine Aufforderung, die ganz konkrete Schritte zur Folge hat. Sind wir uns der Konsequenz bewusst? Wissen wir, was das für Folgen haben kann, worauf wir uns da einlassen, wenn wir so bitten? Der Predigttext behandelt genau dieses Thema. Ich lese aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Er antwortet und sprach: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das und du wirst leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester derselben Straße hinabkam. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging hin zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gekommen ist? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu das Gleiche. Guter Gott, sei du jetzt gegenwärtig. Lass uns verstehen, was du uns sagen willst. Segne das Reden, segne das Hören. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie folgende Situation. Sie sind mit dem Auto auf der Landstraße unterwegs, plötzlich ein Warndreieck auf der Straße, einige Meter weiter Menschen, sie gestikulieren um sich, ein stehender Transporter und ein PKW, dann ein Motorrad oder das, was von dem übrig ist, hinter einer eingedrückten Leitplanke. Auf der Straße reglos ein Mann, offenbar der Fahrer des Motorrades. Wie verhalten wir uns? Halten wir an, fragen, ob wir helfen können? Es sind ja schon viele Menschen da, wahrscheinlich stehen wir ja doch bloß nur dumm herum und Zaungäste wollen wir ja auch nicht sein. Also fahren wir weiter. Vor Jahren hat der ADAC getestet, wie lange es dauert, bis auf einer normal befahrenen Straße jemand anhält, der ein Unfallfahrzeug am Straßengraben sieht. Mehrere Autofahrer sahen die Unfallstelle und fuhren einfach weiter. Was würden Sie an dieser Stelle tun? Die Straße zwischen Jerusalem und Jericho war als gefährlich bekannt. In der abgelegenen Gegend konnte man leicht unter die Räuber fallen. Weit und breit ist niemand zu sehen. Ein Mann wird überfallen, bleibt ausgeraubt und schwer verletzt liegen. Der Mann ist noch bei Bewusstsein. Dieses Alleinsein, das Gefühl totaler Hilflosigkeit. Wann kommt denn endlich einer und hilft mir? Quälend langsam vergeht die Zeit. Und dann, vielleicht erst nach Stunden, kommt ein Reisender, sieht, geht vorbei. Dann noch ein weiterer. Auch er sieht und geht vorbei. Zwei Menschen, von denen man doch eigentlich erwarten könnte, dass sie das Gebot der Nächstenliebe kennen und befolgen. Der eine ist ein Priester, der andere ein Levit. Beide sehen den Ausgeraubten am Straßengraben liegen, aber sie helfen nicht, sondern gehen ungerührt vorbei. Warum? Priester und Leviten waren Beamte im Tempel. Sie hatten dafür zu sorgen, dass der Gottesdienst überhaupt stattfinden kann. Es gab strenge Reinheitsvorschriften, an die sie sich auch halten mussten. Hätten sie den Überfallenen mit seinen blutenden Wunden angefasst, wären sie kultisch unrein und damit dienstunwürdig. Für sie bestand hier ein Gewissenskonflikt. Zwei Gebote, denen sie sich verpflichtet fühlten. Das Gebot, sich ganz mit Leib und Seele Gott anzuvertrauen und hinzugeben. Und das Gebot, seinen Nächsten zu lieben und so zu behandeln, wie man auch selbst behandelt werden will. Was ist wichtiger, Gottesdienst oder Dienst am Menschen? Auch heute noch immer eine umstrittene Frage. Ich denke aber, wer so fragt, der löst sich von der Wirklichkeit. Können wir denn Gott abseits von Menschen, der in Not ist, begegnen? Jesus gibt uns hier zu denken. Es lassen sich ja immer Gründe finden, um eben nicht zu helfen. Helmut Thielicke hat einmal gesagt, Gründe stellen sich immer ein, wenn man sich vor etwas drücken will. Eine dringende Verpflichtung, ein Hindernis, widrige Umstände, irgendwelche Vorschriften, alles andere fällt uns da ein, um ja nicht aktiv zu werden. Zuschauer und Passanten wie Priester und Leviten sehen die Not des anderen, aber sie helfen nicht. Vielleicht hatten die beiden ja einfach nur Angst um ihr Leben, fürchteten selbst überfallen zu werden, wer weiß. Man findet ja immer Wichtigeres, um jetzt nicht eingreifen zu müssen. Umso überraschender und erstaunlicher ist es, wenn einem das Gegenteil widerfährt. Hilfreiche Nächstenliebe und Fürsorge, die nichts für sich fordert. Das kommt tatsächlich auch heute noch vor, zum Glück. Oft erfährt der Gerettete, wie in dieser Geschichte, nicht einmal den Namen des Retters. In unserem Fall kommt ein Samariter vorbei, einer, der das biblische Gebot der Nächstenliebe auch kennt. Einer, der von den Juden zur damaligen Zeit verachtet wurde. Was bewegt ihn, zu helfen und dem Überfallenen wirklich zum Nächsten zu werden? Er hätte ja leicht sein Gewissen beruhigen können und sagen können, das ist kein Samariter wie ich. Das ist ein Jude, einer von denen, die mir und meinen Landsleuten das Leben schwer machen. Das ist nicht mein Nächster, der geht mich nichts an. Doch was geschieht? Der Samariter wird angerührt vom Schicksal des Überfallenen, dessen erbärmlicher Anblick jammerte ihn. Wörtlich heißt es, es zerreißt ihm das Herz. Hilfe, es bewegt ihn, aus Mitleid Hilfe zu leisten. Dann packt er ihn auf sein Reittier, bringt ihn zur nächsten Herberge und pflegt ihn. Was er tun konnte, das hat er getan und beauftragte den Wirt, weitere Pflege zu übernehmen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist unter dem Namen Barmherziger Samariter bekannt. Der Samariter erbarmt sich des Verletzten am Wegrand. Er sieht ihn mitfühlend an, denn der Anblick des anderen trifft ihn ins Herz. Die Not des anderen geht ihm so nahe unter die Haut. Das bewegt ihn zu tun, was der andere braucht. Und so wird er ihm zum Nächsten. Solange jemand fragt, wer ist denn mein Nächster, da distanziert er sich und will sich dem Anspruch des anderen vom Leibe halten. In dem Augenblick aber, in dem ich einen Menschen begegne, der Hilfe braucht und seine Not fühle und es so sehe, als ob es meine eigene Not wäre, da lasse ich mich dann tatsächlich innerlich berühren. Man fühlt sich angesprochen und herausgefordert, etwas eben für den anderen zu tun, um ihm zu helfen. Es genügt offensichtlich nicht, und das zeigt uns diese Geschichte, das Gebot der Nächstenliebe nur zu kennen. Entscheidend ist, ob jemand sich anrühren lässt von der Not seines Mitmenschen und ob er ohne Zögern dazu bereit ist, sich die Hände tatsächlich auch schmutzig zu machen, um zu helfen. Einfach aus Barmherzigkeit. Im Dritten Reich gab es viele Menschen, die verfolgten Juden geholfen haben, zu überleben. Oft setzten diese Helfer ihr eigenes Leben und das ihrer Familien aufs Spiel. Die Judenretter handelten mutig nach ihrem Gewissen. Einige wurden durch dieses Beispiel des barmherzigen Samariters ermutigt, sich einzumischen. In gewisser Hinsicht aber gingen diese Aktionen der Retter jedoch über seine Taten hinaus. Sie waren sich wohl bewusst, dass ihre Entscheidung zu helfen weitaus mehr Folgen und gefährlicher war als für einen verwundeten Fremden am Straßengraben zu sorgen. Auch wenn du nicht dazu dich verpflichtet fühlst, auch wenn es gute Gründe gibt, sich nicht um einen hilfebedürftigen Menschen zu kümmern, es ist eine Frage, und so sagt es dieser Text, von letzter, ewiger Bedeutung, ob du dich von dem Anblick eines Menschen in Not persönlich treffen und herausfordern lässt. Oder ob du dein Herz angesichts fremder Not einfach verschließt und abhärtest. Und da muss es nicht nur um einen Verunfallten gehen. Was ist mit den Menschen, die zu uns gekommen sind, weil sie im eigenen Land Leid und Not erfahren haben? Oder brauchen wir uns nicht, um sie zu kümmern, weil einige von uns meinen, sie würden das Stadtbild stören? Der Predigttext beginnt mit der Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von aller Kraft und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und in der Lesung wird dies noch einmal auf den Punkt gebracht. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wer ist der Nächste, der die Barmherzigkeit tat? Da sprach Jesus, so geh hin und tue das Gleiche. Amen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Hilf uns, unseren Nächsten zu sehen und nicht an ihm tatenlos vorübergehen. Herr, du weißt, wie kalt, wie unmenschlich und erbarmungslos unsere Welt mitunter geworden ist. Hilf uns, dagegen anzugehen und Zeichen der Liebe und Barmherzigkeit zu setzen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dem Geheimnis deiner Nähe in diesem Abendmahl. Wir können es nicht ergründen, doch was wir begreifen, genügt, um dich zu loben, solange unsere Tage wären. So bitten wir dich, tritt herzu und schenke uns deine Gemeinschaft. Lass uns zuteil werden, was du uns verheißen hast, Erbarmen und Errettung, Rat und Kraft. Dir sei Lob und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und gab es ihm und sprach: Nehmet und esset. Das ist mein Leib, das für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung all eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn wer aus diesem Kelch trinkt und von diesem Brot isst, verkündet des Herrn Tod, bis dass er kommt. Amen. Gemeinsam sprechen wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wie Sie es gewohnt sind, werden wir heute das Abendmahl im Wandelabendmahl feiern. Sie können also hier nach vorne kommen und rechts und links sich dann am Taufbecken vorbei bewegen und das Abendmahl zu sich nehmen.
Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntags hier in der Kirche, für die Aktion Hoffnung für Osteuropa und Kirchen helfen Kirchen. Dafür gab es 164,05 €. Für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde 82,03 €. Die Kollekte heute ist bestimmt für die beiden Patenkinder unserer Gemeinde. Das sind ein 14-jähriges Mädchen auf den Philippinen und ein Junge in der palästinensischen evangelischen Schule Talita Kumi bei Bethlehem. Für die Patenkinder wird regelmäßig in den Kinder- und Jugendgottesdiensten gesammelt. Wir wollen heute mit unserer Kollekte den Betrag etwas auffüllen. Außerdem erbitten wir die Kollekte für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben und was mit den Gaben geschieht.
Weiter ist der Gemeinde noch mitzuteilen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir herzlich zum Kirchcafé im Andreas-Gemeindehaus ein. Am Montag, Dienstag und Freitag um 18 Uhr laden wir zum Abendgebet ein, am Mittwoch 18 Uhr Taizé-Gebet und am Donnerstag Friedensgebet in der St. Andreas-Kirche. Nun bitte ich die Gemeinde aufzustehen, wir wollen der Verstorbenen gedenken. ist verstorben und wurden zur letzten Ruhe geleitet. Frau Maria Konrad, Annastraße 6, im Alter von 66 Jahren. Frau Luise Meyer, geborene Wüller aus Gütersloh, ehemals Dorchesterstraße 9c, im Alter von 96 Jahren. Und Herr Ulrich Kallenbach, Rolandstraße 4, im Alter von 78 Jahren. In der Schrift heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige, die suchen wir. Guter Gott, wir gedenken unserer Verstorbenen und bitten dich, nimm du sie auf in dein Reich und gib du ihnen einen Platz in deiner Nähe. Tröste die Angehörigen, stärke sie, gib ihnen das, was sie jetzt brauchen, um an ihrer Trauer zu arbeiten. Und hab Dank, dass wir wissen und darauf vertrauen, du sorgst für unsere Verstorbenen und du hast für uns alle ein Ziel gesetzt, das nicht in ein Nichts landet, sondern ewige Gemeinschaft bei dir hat. Darauf vertrauen wir und dürfen es auch wissen, dass du uns nicht loslässt, dass du uns begleitest im Leben und im Sterben. Dich loben wir alle Tage unseres Lebens. Amen. Wir wollen nun Fürbitte halten. Guter Gott, du hast uns unter uns ein Haus gebaut. Du wohnst in unserer Welt, ja, in unserer Mitte. Du bist uns nahe. Vor deinem Angesicht denken wir an die, denen wir nun auch nahe sein wollen. Wir denken an die, die fröhlich sind. Wir denken an die, die traurig sind. Wir denken an all die, die krank sind. Wir denken an die, die jung sind. Wir denken an die, die alt sind. Wir denken an die, die fremd sind. Wir denken an die, die unsere Nächsten sind. Wir denken an die, die uns vertraut sind. Mit ihnen wollen wir lachen und weinen und in Frieden leben, umfangen von deiner unendlichen Liebe. Amen. Gemeinsam singen wir das letzte Lied, 171. Ich denke, das können wir auch im Stehen singen.
Thank you.
Geht nun hin im Frieden des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch seinen Frieden.